herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurahaus. Sie hören Joshua Eugster.
Ich grüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Morgengottesdienst. Ich grüße euch auch herzlich, wenn ihr euch über Podcast zugeschaltet haben, der Herr möge euch reichlich segnen. Es war wüstes Wetter an einem Tag in der Gemeindesferie. Und dann haben wir gedacht, wir tun es ein bisschen anders planen. Und haben gesagt, jetzt gibt es doch hier in der Nähe von dem Pura eine Goldmine. Und wenn es schon schifft, dann gehen wir doch einfach in den Berg hinein. Und am Anfang waren ein paar wenige Leute, die sich angemeldet haben. Am Schluss musste ich etwa das dritte Mal diese Frau anrufen. Wir wären jetzt 30 Personen. Und jetzt sind wir das 30. hoch, haben wir unsere verschiedenen Autos verteilt und sind in einem Konvoi den Berg drauf gefahren und nachher dort durch die Kastanienwälder durch. Irgendwo auf dem Parkplatz sind wir angekommen und hinterher gelaufen zu dem Häuschen. Ihr seht hier ein Foto, das ich euch mitgebracht habe. Dann sind wir dort gewesen und es hat zwei Eisenbahnschienen gegeben, die direkt in die Höhle hineingegangen sind. Und dort vorne haben wir dann alle Helme bekommen und Stirnlampen. Ihr seht hier noch die Schienen. Das war sehr speziell gewesen. Und wir haben uns mega gefreut an dem ein bisschen tristen Tag, der war, dort in die Höhle zu gehen. Die hat geheissen Sassa Goldmine. Und wir haben uns natürlich schon gefreut, was da alles auf uns zukommt. Dann ist die Leiterin vorausgegangen. Wir haben verschiedene Gruppen gemacht und sie ist vorausgegangen. Und es ist schnell gegangen, dass man nicht mehr zurückgesehen hat, wo man eigentlich reingekommen ist. Es war ein bisschen feucht, mega dunkel. Spezielles Erlebnis war. Genau vor 10 Jahren ist es her, im Oktober 2010. Da sind auch ein paar in eine Goldmine reingegangen. Arbeiter, Mineros, sagt man denen dort. Minenarbeiter. Und vielleicht magst du dich erinnern, sie sind verschüttet worden. Die sind nicht mehr rausgekommen, weil der Zugang ist versperrt war. Sage und schreibe, 69 Tage sind die dort rein eingesperrt gewesen. Und wahrscheinlich hat die ganze Welt in dem Moment auf den Ort geschaut, in dieser Atacama-Wüste. Leute haben gebetet und man hat denken, wie kommt das raus? Sind sie jetzt lebendig begraben? Werden sie irgendwie gerettet? 69 Tage in völliger Dunkelheit. Die Stirnlampen, die wir hatten, die hätten irgendwann auch die Batterie aufgegeben. Aber sie sind dort hinein. Und am 14. Oktober sind die 33 Mineros, oder Kumpel, wie sie sich auch sagen, sind gerettet worden. Alle miteinander. Was für ein grosses Thema. Wow, gerettet aus der Dunkelheit raus. Schön. Mein heutiges Thema heisst, wie sieht mich Gott? Und es ist vielleicht ein Thema, das ich mir vielleicht wieder einmal anhänge, weil es ein breites Thema ist. Wie sieht mich Gott, wenn man in einer Not ist und in Dunkelheit. Wie die Mineros. Ist es vielleicht so, wie eine Tageszeitung dazumal geschrieben hat, ist Gott ein Kumpel? Kumpel, weil sich die Mineros, die nennen sich Kumpel untereinander. Aber Gott hat sie gerettet. Wie sieht Gott jemand, wo müsste gerettet werden? In der anderen Seite, wie sieht Gott den einen, der schon das Leben lang Christ ist? Hat es einen mehr Wert als das andere? Hat es beim einen etwas anderes? Wie sieht Gott den Mensch? Heute möchte ich über einen Mann reden, den ich in der Bibel gefunden habe. Und ich hatte ein bisschen Vorurteile gegenüber dem Mann. Er wird in 3 verschiedenen Evangelien erwähnt. Überall das Gleiche. Aber eigentlich, wenn man an diesen 3 Evangelien von ihm lesen, das ist ja, dass er ein frommer Mann ist, einer, der gerecht ist und er war auch reich gewesen. Da würde ich sagen, das liegt uns Schweizer vielleicht noch eben nahe. Reich und gerecht, ja. Vielleicht geht es uns auch ein bisschen so. Und darum habe ich mich da drin hineingegeben. Und ich frage mich, wie sieht Gott den Mensch? Er, der ja eigentlich gerecht ist. Aber wenn man von dem Mann redet, dann denken wir oftmals, es sei ein Junge. Junge gsi, junger, reicher Mann. Aber jung im Alter der damaligen Zeit ist ja bis 40 Jahre alt. Das war vielleicht ein Mann, vielleicht war es ein Synagogenvorsteher. Einer, der quasi geschafft hat in der Gemeinde. Vielleicht war es ein Richter oder vielleicht sogar einer, der bei der Stadt angestellt war. In der Verwaltung. Kommt, schlönt doch mit mir auf die Geschichte, ich will sie aus dem Markus-Evangelium lesen. Markus 10, ab Vers 17. Ich gehe ein Vers nach dem anderen durch. Markus 10, Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann, ein gerechter Mann, wohlhabender Mann, fällt vor Jesus an, gleich wie ein Aussätziger. Aber er fällt nicht einfach vor Jesus an, weil er so eine super Not hat wie ein Aussätziger. Nein, er hat eine ganz klare Frage. Und er redet ihn an und sagt: Guter Lehrer. Er macht also schon Unterscheidung. Es gibt andere Lehrer, die sind vielleicht nicht immer gut gewesen. Aber er kommt vor Jesus an, knündelt vor ihm ab und sagt: Guter Lehrer. Er meint es ernst. Und dann hat er eine Frage in seinem Herzen: Was soll ich tun? Eine klare Frage, was soll ich tun? Er hat ein Ziel vor Augen. Er will nämlich das ewige Leben haben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann hat offensichtlich einen hohen Anspruch gehabt und Ideologie von seinem Leben. Es soll nämlich weitergehen bis in die Ewigkeit. Vor einigen Wochen habe ich mich getroffen mit jemandem aus dem Seelsorgeteam von unserer Gemeinde. Übrigens, Seelsorgeteam finde ich absolut grossartig und hoch ausgebildet, professionell. So, wenn du einmal ein Gespräch willst, nimm doch das Telefon für und such den Kontakt zu unserem Seelsorgeteam. Mega grossartig. Und ich bin im Gespräch mit dieser Seelsorgerin und sie macht mich auf etwas aufmerksam, wo mich irgendwie einfach beschäftigt hat. Und sie sagt nämlich, dass wir oftmals in unserem Leben alle ein Ziel verfolgen. Mit allem, was wir tun und machen, verfolgen wir eigentlich ein Ziel. Da habe ich mir weiter überlegt und dachte, ja genau, die Kinder wissen schon, wie das geht. Sie sind besonders freundlich und lieb, wenn sie etwas wollen. Ja, gell, das kommt euch bekannt vor. Ja, genau. Bei den Kindern ist das noch so offensichtlich. Offensichtlich. Aber schaut mal, wenn wir in einem Bewerbungsgespräch sind und einen Job wollen, haben wir auch noch ein Ziel. Wir wollen den Job. Und dann finden wir vielleicht Elemente und Sachen, wo wir dann sagen können, genau das wäre es jetzt, wo dieser Firma helfen würde. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Ich habe mich weiter gefragt, was für ein Ziel habe ich denn unausgesprochen, wenn ich jemandem ein Kompliment mache? Oh, was für ein Ziel habe ich denn, wenn ich sage, jetzt muss ich unbedingt wieder die Bibel lesen und ich sollte mehr beten? Was ist das Ziel dahinter? Und ich merke so oftmals, dass man eben nicht, und selbst ich auch, dass wir eben nicht oftmals so selbstlos sind, sondern wir verfolgen ein gewisses Ziel. Und der Mann, der von Jesus anknündelt, ui, vielleicht ist sogar das Knündeln hat schon dazu gehört, er hat das Ziel verfolgt, wie er von Jesus gekommen ist. Was muss ich tun, um ewiges Leben überzukommen? Klares Ziel, ausgesprochen. Eigentlich ist das mit dem ewigen Leben klassisch jüdisch. Die haben das schon immer gehabt, das ewige Leben bekommen. Und die alten Lehrer, die haben im Judentum schon gesagt, hey, du musst Gebot halten und möglichst so viel wie möglich. Sammle dir die an, damit dein Konto angehäuft ist, dass wenn dann eines Tages sie im Himmel sind, du dann da dafür auch ewiges Leben überkommst. Offensichtlich hat der Mann aber gemerkt, etwas fehlt ihm. Die Rechnung geht nicht ganz auf. Einfach Gebot halten. Und er will eigentlich den Schlüssel haben, um zu sagen, was muss ich jetzt noch mehr tun, damit ich ewiges Leben überkomme. Könnt mir lesen weiter, wie Jesus geantwortet hat. Markus 10, Vers 18. Sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, sagt Jesus. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemandem um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, sagt jetzt der Mann auf den Knien von Jesus, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da kommt der Mann, will eigentlich nur eine Frage und eine Antwort haben und er findet sich plötzlich in einem Qualifikationsgespräch mit Jesus. Plötzlich. Er sagt, eigentlich, was er schon gut gemacht hat. Und wisst ihr was? Jesus zählt da nicht einfach alle Gebote auf, sondern ganz spezifisch alles Gebot, wo die Nächsten tangiert. Wo das Leben mit anderen tangiert. Er sagt, nur Gott allein ist gut. So fängt er an. Und nachher fragt er ihn, was hast du alles befolgt? Er sagt, ja, das habe ich alles gemacht seit meiner Jugend an. Das ist gerechnet in dem Jüdischen ab den 13 Jahren. Da hat er alles gemacht. Eigentlich hat jetzt der Mann erwartet, dass Jesus ihm sagt, gut gemacht. Eigentlich hat er das erwartet. Heute sind wir in einer speziellen Zeit von Emojis. Eigentlich hätte er gesagt, jetzt erwartet er, dass Jesus diesen da macht. Mit dem Daumen und dem Finger ein okay oder zumindest ein Daumen rauf. Gut gemacht, lieber Mann. Du hast alle die Gebote immer gehalten. Aber stattdessen sagt er, nein, Gott allein ist gut. Und er nimmt sogar vorweg. Hey, wie sieht Gott den Mann? Den Mann, wo es so das Leben lang alle die Gebote gehalten hat. Wie sieht Jesus den? Hat das Wert bei Jesus? Ich persönlich, ich würde dem Mann einen Daumen aufgeben. Ich schon. Macht das Jesus auch? Würde Jesus auch über dir einen Daumen aufgeben, wenn du sagst, wie lange du schon gläubig bist? Ist es das, worum es geht? Kommt, wir lesen weiter, wie Jesus ihn sieht. Markus 10, Vers 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. So sieht Jesus ihn. So. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und nicht voller Erwartungen. Und nicht voller Gebote, die er soll machen und heben. Und dann sagt er, sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Es fängt alles an zu trüllen, jetzt. Jetzt, wo Jesus ihm sagt, wo man lesen können, er sah ihn voller Liebe an. Hey, die Liebe hat keine Erwartungen. Wie sie ist Liebe von Gott. Die Liebe sucht nicht Leistung. Die Liebe von Jesus korrigiert auch nicht einfach, sondern bringt aber auf die richtige Schiene. Das ist Liebe. Liebe von Jesus sagt klar, was Sache ist. Und echte Liebe bringt die Beziehung. Das ist es. Es bringt die Beziehung. Und er sagt, Jesus, eines fehlt dir noch. Da habe ich mir lange überlegt. Eines fehlt dir noch. Wie geht jetzt das mit dem eines? Wenn wir da einen Kuchen haben, würden wir sagen, voilà, der gute Mann steht genau einen Schritt vor der Ewigkeit. Eines fehlt dir noch. Da würde man ja eigentlich sagen, wunderbar, dem fehlt nur noch ein kleines Kuchenstückchen. Eines fehlt dir noch. Soll ich euch etwas sagen? Keiner sagt, was das eines ist. Es kann auch sein, dass er mit eines den Teil meint. Der grösste Teil überhaupt. Es kann sein, dass Jesus meint, eines. Die Hauptsache fehlt dir. Und nicht einfach nur noch ein kleines Stückchen. Wo wir mit diesen Kindern 30 Leute in die Höhle hineingegangen sind. Und je weiter rein dass wir gegangen sind, desto feuchter und dunkel ist es geworden. Es war so wie ein Labyrinth auch gewesen. Aber eigentlich in mir drin, und ich könnte mir vorstellen, es ist in den anderen auch gewesen, hat es eigentlich unausgesprochen nur ein Ziel gegeben. Goldmine? Also ich wollte nur eins. Ich wollte Gold sehen. Und wir sind dort reingegangen und dann hat man da die Schaufeln gesehen und weiss der Gucker, was alles sind sie da auch ausgestellt. Und die Frau hat da vorne erzählt von der Geschichte und ich denke immer nur, bitte, wo finden wir jetzt endlich Gold? Am Schluss, wo wir ganz hinten waren, war noch irgendwie eine Sprengung. Schauen wir mal da, wie wir da verschiedene Sachen dann auch gesehen und haben es erklärt. Und es, am Schluss haben sie eine Art Sprengung simuliert. Ich hatte damals, da hatte ich schon ziemlich kalt und ich war dann irgendwann froh, wo wir rausgekommen sind. Aber nachher, es gibt noch ein zweites Bild dazu, hat es auch so Schacht gegeben, wo wir runtergesehen. Irgendwann sind wir dann draussen gewesen. Und wo wir draussen gewesen sind, da könnte ich auch sagen, mit dem Mann zusammen, eines fehlt mir noch. Ja, genau. Ich habe kein Gold gesehen. Und ich habe vor allem auch kein Gold können mitnehmen. Stattdessen sagt die Frau auch, dass sie, wenn sie einmal Gold gefunden haben, nur ganz kleine Partikel gefunden haben dort drin. Und die haben sie rausgesucht mit so Quecksilber. Die werden komische Sachen gemacht haben, die gefährlich sind. Und dann hat sie auch erzählt von Katzengold. Auch Katzengold, ja, da wäre ja wenigstens etwas. Schau, ich habe ein Bild da rausgesucht von Katzengold. Es sieht aus wie Gold. Aber ich wäre dort draußen gestanden, wenn ich Katzengol gesehen und hätte mir gesagt, ja genau, eines fehlt mir trotzdem noch, nämlich echtes Gold gesehen. Soll ich euch etwas sagen? Der Mann, der von Jesus ist, der realisiert, dass all seine Leistung, die er gebracht hat, für den Himmel wie Katzengold ist. Du kannst nicht auf die Posten gehen. Nicht. Und Jesus versucht herauszustellen, was echte Gold ist. Er soll alles verkaufen. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens mal hat der Mann etwas ganz anderes gefragt. Der Mann hat nicht gesagt, wie komme ich zu einem Schatz im Himmel? Was hat er gefragt? Er hat gefragt, wie komme ich ewiges Leben über? Und Jesus sagt, wenn du das machst, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das hat er eigentlich schon einmal gar nicht gefragt. Und der zweite Punkt, den er ja gar nicht wollte, ist, und dann komm und folge mir nach. Das hat doch der gar nicht wollen. Vielleicht hat er Verwaltungstätigkeit in dem Geschäft oder in der Stadt. Der hat weder einen Schatz wollen, noch hat er wollen nachfolgen. Und schon gar nicht hat er sein Zeugs wollen verkaufen und dem verschenken. Aber wisst ihr was? Das ist das Gold, wo Jesus ihm gesagt hat, wo Jesus ihm hat wollen helfen. Das, eines fehlt dir noch. Nächstenliebe ist eigentlich das. Alles verkaufen und nachher verschenken. Hey, das grösste Nächstenliebe. Einfach nach jemandem geben. Wisst ihr was? Der Punkt ist nicht einmal in erster Linie, in dem, dass er es verkauft und nachher so viel, wie er rüberkommt, nachher irgendwelche armen Leute gibt. Es macht eben etwas mit dir selber, wenn du das gibst. Und ich glaube, dass der Mann etwas verfallen war. Das ist ein Trugschluss vom Reichtum. Ich glaube nicht, dass Gott gegen Reichtum ist. Das glaube ich nicht. Aber der Trugschluss daraus raus. In Lukas 12 spricht Jesus ganz klar davon. Ich lese euch einen Vers vor, Lukas 12, Vers 32. Dort sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und wo keine Motten fressen. Da sagt Jesus da schon in einer anderen Stelle, hey, macht euch einen Schatz, wo Ewigkeitswert hat, Gold, wo bis in den Himmel langt. Und dann kommt der Kernvers, Vers 34, Lukas 12, Vers 34. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo war das Herz von dem gerechten Mann? Wahrscheinlich eben nicht einfach bei Jesus und bei der Ewigkeit. Er hat den Glauben versucht, berechnend zu leben. Berechnend. Aber so gewinnend, wie Jesus ihn versucht hat zu gewinnen für den Weg. Ja, es gibt den Schatz im Himmel. Und er hat vielleicht gedacht, dass er wenigstens ein Gut überkommt bei Jesus. Wenigstens ein Gut. Und ich habe gemerkt, wir eigentlich alle, wir wollen möglichst gut leben, wir wollen perfekt leben, auch vor Gott. Ähnlich wie der Mann. Aber er sagt, nein, Gott allein ist gut. Gott allein ist perfekt. Selbst der Pilatus im Johannesevangelium sagt an drei Stellen, sagt er, ich finde keinen Fehler an Jesus. Dreimal. Jesus war perfekt gewesen. Er allein. Die Bibel kennt das Wort perfekt nicht. Aber das andere Wort, das man braucht dafür, ist vollkommen. Vollkommen. Jesus war eben vollkommen gewesen. Telios, das ist das griechische Wort. Und wisst ihr, wo braucht das Jesus? Dort am Kreuz, wo er irgendwann am Ende gesagt hat, es ist vollbracht. Telios. Man kann auch sagen, es ist komplett. Und Jesus sagt nichts anderes, als er will, dass auch wir vollkommen sind, weil er vollkommen ist. Jesus will, dass du perfekt bist. Aber perfekt in Jesus. Nicht in unserer eigenen Leistung. In Jesus. Markus 10, Vers 22, der letzte Vers. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Seine Frömmigkeit, seine Leistung, hat er gemeint, breche ihm den Weg in den Himmel. Aber da hat er verstanden, dass es Katzengold ist. Betroffen war er. Betroffen von dem, wie Jesus das gesagt hat. Ihm offenbart hat. Und er hat gemerkt, dass das Joch von Jesus zu schwer ist. Und er ist traurig, hat sich umgetrüllt. Aber er ist unter ein noch schwereres Joch gegangen. Es ist ihm eben nicht leicht gefallen. Traurig war er. Er ist dem verfallen, dem Betrug vom Reichtum. Lass mich noch eins sagen. Reichtum und Geld ist einfach nur Verwaltungsgut, liebe Freunde. Wir haben eine Zeit auf der Erde, wo wir das verwalten können. Verwalten auch gerecht vor dem Herrn. Wie sieht dich Gott? Wie sieht Gott dein lange schon mit ihm unterwegs sein? Erstens, er sieht dich als Mensch. Unperfekt, aber perfekt, vollkommen in Jesus, in ihm allein. Nämlich als seine Tochter, als sein Sohn, bist du perfekt. Zweitens, er sieht dich mit Liebe an. Das kannst du mir glauben. Jesus schaut dich durch die Brille von seiner Liebe. Und da ist nicht die Frage nach Leistung, aber nach Liebe. Und der dritte Punkt, er sieht dich als perfekten Nachfolger. Das bist du. Wenn wir auf Jesus uns fokussieren, unser Herz an ihn hängen und nicht an falsche Sachen, dann können wir das verstehen. Oh, liebe Freunde, aus dem Text aus hat mich so bewegt. Es hat mich so bewegt, wie sieht uns Gott. Und ich stelle mir immer wieder vor, dass ich Momente brauche, wo ich von Gottes Heiligkeit, von seiner Grösse, von seiner liebevollen Art und Weise einfach nur staune. Wir brauchen immer wieder Momente, wo wir den Mund offen behalten, von dem zum Verstehen, dass der Schöpfer Gott unser Freund geworden ist, unser Weggefährte. Er, der das Universum geschaffen hat. Wir brauchen immer wieder Momente, wo wir verstehen, Gott ist uns so nah. Aber Gott ist nicht ein Kumpel. Gott ist nicht ein Kumpel. Aber Gott ist gross. Und er wirbt sich um uns, auch um dich. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen für dein lebendige Wort und deine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Herr, es ist so direkt, Herr. Und manchmal haben wir so falsche Ziele. egoistische Ziel vor Augen. Und Herr Jesus, ich bitte, dass du uns immer wieder auf die richtige Schiene zurückbringst, auf die Schiene zu dir. Herr, lehre uns, wie wir auch können, im Alltag ganz praktisch Gold sammeln, wo Ewigkeitswert hat. Danke, Jesus. Danke, dass du uns ein Freund und Weggefährter geworden bist. Dass du uns so nah bist. Danke, dass du nicht nach Leistung suchst, sondern nach Schwäche, die in dir stark wird. Danke vielmals, Jesus. Danke für die Zeit, wo wir sind und für deine Nähe, wo du uns so nah bist. Danke, Jesus. Amen.